Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Ein herzliches Willkommen und Hallo aus Hamburgs kleinstem Tonstudio zu einer neuen Folge von Stories mit Simone Finkenwirth
und mit Sarah O'Connor.
Hallo.
Schön, hallo.
Es geht los wie immer mit einem Gedicht. Wie sich die Bäume wiegen im hellen Sonnenschein. Wie hoch die Vögel fliegen, ich möchte hinterdrein, möchte jubeln über Tal und Höhen. O Welt, du bist so wunderschön im Main. Dieses kleine, ganz feine Mai-Gedicht stammt von Julius Rodenberg, 1831 geboren, der eigentlich Julius Levi hieß und die Deutsche Rundschau gründete, was ich nicht wusste.
Ich auch nicht. Hervorragend. Wo hast du das, Schätzchen, dann ausgegraben?
Du, ich habe tatsächlich einfach mal nach schönen Mai-Gedichten geschaut im Netz.
Ja, toll. Mhm.
Was hast du uns denn Feines mitgebracht?
Ich habe mitgebracht,
ich freue mich schon so drauf.
Von der Insel quasi. Ich war ja eine Woche lang auf Jüst und habe dort während einer Aktionswoche Eine Insel liest ein Buch mit anderen Teilnehmenden. Sandra Lübkes neuen Roman, Ein Ort, der bleibt, gelesen. Und auch wenn der Roman nicht auf Jüst spielt, ist die Autorin aber fest mit dieser Insel verankert. Deswegen fand das dort auch statt. Zum einen hat Sandra auch sehr lange dort gelebt, 23 Jahre, hat auch wirklich sehr lesenswerten Roman über die Schule am Meer geschrieben, hat mich damals sehr, sehr begeistert und haben wir natürlich auch vorrätig. Mhm. Und eine Person aus dieser Schule am Meer hat Sandra mehr oder weniger zu diesem Roman jetzt inspiriert und die Autorin ist eine große Freundin der Recherche. Also sie findet ein Sandkorn und gräbt da ganz viele Geschichten aus. Und
toll.
Das hat sie auch mit diesem Buch gemacht, das auf einer wahren Begebenheit beruht. Denn es hat den Alfred Heilbronn, um den es hier geht, tatsächlich gegeben. Aber von vorn, wir beginnen zunächst in Istanbul bei Mepare. Das ist ein kleines Mädchen, 1926. Die ist ganz aufgeregt, ist eine fleißige Schülerin, turnt nicht ganz so gerne, aber ist sehr wissbegierig. Und als die Lehrerin ihren Schülern übers Wochenende so einen Samen mitgibt von dem Akanthus, hat sie den vergessen vor Aufregung. Und als das Mädchen zurückläuft, sieht sie, dass ihre Schule brennt. Und sie brennt lichterloh und damit wahrscheinlich auch der große Traum, noch mehr Wissen sich anzueignen. Denn dieses Mädchen ist unglaublich neugierig. Dann gibt's einen kleinen Break und es gibt auch eine kleine Wendung in der Erzählstruktur, denn die Imke in der Gegenwart erzählt aus der Ich-Perspektive, sitzt gerade im Flieger nach Istanbul, denn sie hat ja den ersten Job und soll mit ihrem Chef das Gebäude, also ein sehr heruntergekommenes Gebäude, im botanischen Garten begutachten. Und dieses Gebäude wiederum führt zu Magda Heilbronn, das ist die Frau von Alfred, die mit ihrem Mann und den beiden Kindern während des Zweiten Weltkrieges nach Istanbul ausgewandert ist. Denn Alfred hat jüdische Wurzeln und wurde festgenommen von der Gestapo. Und an dem Abend, als er festgenommen wurde, erhält Magda eine Einladung aus der Schweiz oder über die Schweiz nach Istanbul. So. Was ich nicht wusste tatsächlich, während des Lesens und auch danach und auch mit anderen habe ich darüber gesprochen, ist die Rolle der Türkei während des Zweiten Weltkrieges. Denn sie hat ungefähr 100 Wissenschaftler plus Familie aufgenommen. Sie konnten dort leben und arbeiten und der Alfred Heilbronn hat dort im Botanischen Garten ganz, ganz viel bewirkt und trifft dort, da verrate ich jetzt nicht so viel, auf dieses kleine Mädchen vom Anfang.
Ah, der Kreis schließt sich.
Was diesen Roman auch so auszeichnet, ist natürlich, weil Sandra Lübkes, die hat eine ganz, ganz tolle Figurenzeichnung, sehr, sehr herzenswarm, also Magda Imke und Mepare, aber auch Alfred, also die ganzen Figuren kommen einem sehr nah. Zudem erfährt man noch ganz viel über die Botanik der damaligen Zeit. Denn, das fand ich auch sehr spannend, das habe ich dann während des Werkstattgesprächs mit Sandra und ihrer Lektorin erfahren, musste sie ja auch botanische Bücher der vergangenen Zeit lesen, weil es hat sich einiges verändert auch. Ne? Also sie hat sich komplett in diese Zeit eingefügt und war auch zur Recherche in Istanbul, hat auch mit den Nachfahren der Heilbronns auch gesprochen. Also hier steckt wirklich so viel Herzblutwissen drin und dieses Buch ist einfach eine große Wohltat.
Wow. Ich finde, es sieht auch unglaublich gut aus. Ich mag das Cover sehr gerne.
Das ist auch von einem Künstler, der tatsächlich sich auf Bilder spezialisiert hat, bei denen man rausguckt. Ne? Also es ist nichts KI-generiertes, sondern es ist tatsächlich gemalt und auch der Schriftzug draußen dran. Und es gibt ein Lesebändchen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz feines Buch. Und wer die Möglichkeit da draußen hat, die Autorin mal live zu erleben, sollte das tun. Denn es sind ungewöhnliche Lesungen mit ganz, ganz viel Input.
Toll. Also, ja. Ich finde, das klingt nach einem Buch, was man liest und so ganz en passant richtig viel lernt.
Genau, so ist
ohne
das.
Es zu merken. Ohne,
genau.
Und bestens unterhalten wird.
Ja.
Toll. Sowas lieben wir. Richtig schön.
Toll. Was hast du? Das passt farblich jetzt aber auch ganz wunderbar.
Stimmt.
Ne?
Stimmt. Die können wir nebeneinander stellen. Passt vom Alphabet nicht ganz, denn der Autor heißt Rabi Alameddine und das Buch ist für mich tatsächlich eins der literarischen Highlights des bisherigen Lesejahres.
Oha,
und es heißt, die wirklich wahre Geschichte von Raja, dem Gutgläubigen, in einer Klammer steht dann noch, und seiner Mutter. Es hat letztes Jahr den National Book Award gewonnen, also einer der prestigeträchtigsten Literaturpreise in den USA. Und ich verstehe komplett, warum. Es ist so ein gutes Buch und ähnlich wie bei der Sandra Lübkes, du lernst wahnsinnig viel und wirst bestens unterhalten. Und der Autor schreibt über einen Mann, der ist so Ende 50 und seine Mutter, die Anfang 80 ist, als wir sie kennenlernen. Die Geschichte startet in der Gegenwart und dann geht es zurück in die Vergangenheit. Und er erzählt dieses Buch, diese Geschichte über den Raja anhand von 4 Ereignissen im Libanon. Und zwar den Bürgerkrieg, dann den Bankenkollaps, Covid und die fürchterliche Explosion, die Hafenexplosion im Jahr 2022. Und das hört sich ja alles ziemlich krass an. Das sind ja auch sehr, sehr heftige Ereignisse, wo immer viele Menschen auch ums Leben gekommen sind. Und der erzählt so unterhaltsam und mit so einem unfassbar wunderschönen Humor. So wird diese Schwere wunderschön ausgeglichen. Und in einem Interview hat er erzählt, dass man auch nur so über den Libanon schreiben kann. Also nur so kommst du dem wirklich nahe, mit Humor. Weil es ist sonst zu schwer. Es ist wirklich ein unglaublich gebeuteltes Land. Das wusste ich in der Theorie. Ne? Aber es wird einem wirklich nochmal so einiges klar. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Es ist ein schwuler Philosophielehrer, der Raja. Und der unter der Knute seiner Mutter steht. Und es gibt die wunderbarsten Dialoge zwischen den beiden. Eins der Lieblingssätze seiner Mutter ist "Fuck your mother". Unglaublich herrlich. Die haben die lieben sich ganz, ganz doll und gehen sich richtig auf die Nerven. Und es ist einfach wirklich wunderschön. Ich musste lachen in diesem Buch. Ich musste weinen. Die Geschichte dieser Familie ist wahnsinnig spannend. Er wird als Geisel genommen während des Bürgerkriegs, hat da sein sexuelles Erwachen, reist an einem Punkt in die USA, weil er zu so einem Writers Retreat eingeladen wird und wurde aber komplett veräppelt und hochgenommen. Und es passiert wirklich einiges in diesem wunderbaren Buch, was im Prinzip auch eine Feier des Lebens ist. Und natürlich der Literatur. Es gibt auch viele literarische Bezüge in diesem Buch. Er ist natürlich ein kluger Mensch. Es ist wirklich übersprudelnd. Und ich liebe es wirklich sehr. Es ist lebendig, zutiefst menschlich und geht wirklich auch nochmal so um die,
um die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit von Menschen, die einfach unter sehr, sehr widrigen Umständen aufwachsen und leben, einfach nur, weil sie zufällig in dieses Land geboren worden sind. Das fand ich auch nochmal ganz eindrücklich so. Und jetzt höre ich auf. Also die wirklich wahre Geschichte von Raja, dem Gutgläubigen, und seiner Mutter.
Toll. Also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend und ich werde da in jedem Fall mal reingucken. Und jetzt springe ich mal rüber zu Ali muss los. Dieter Zipfel, Finn-Ole Heinrich und Nele Brönner haben dieses Buch in dem Mayrisch Verlag herausgebracht. Und ich habe Ali aber eigentlich nur gelesen, weil ich ihn tatsächlich von der Nordsee mitgebracht habe. Nein, 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 ich habe ihn von dir mitgebracht. Du hast mir quasi dieses Buch empfohlen, für das ich sehr dankbar bin. Und Ali hat es aber im Kinderbuchsegment gar nicht so leicht. Denn Ali ist ja keine Katze. Ne? Mhm. Ali ist kein Hund, kein süßer Bär, sondern Ali sieht halt aus wie eine Schlange. Und es besteht die große Kunstfertigkeit, die Kinder auf dieses Buch aufmerksam zu machen, weil es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr. Es ist in einer ganz, ganz tollen Sprache erzählt, so richtig cooler Slang irgendwie, ne?
Ja.
Und es geht quasi damit los, dass Ali eines Morgens seinem Kumpel Frank, ich glaube, es ist eine Brasse, entgegentritt und Ali hat so ganz, ganz komische Augen und spürt so eine Unruhe in sich und dann sagt er zu seinem Kumpel Frank, lass mal schwimmen. Und er ist im Nord-Ostsee-Kanal, genau. Geht das quasi los und schwimmt dann aber nicht mal eben so da oben herum, sondern vom Nord-Ostsee-Kanal in die Nordsee zur Sargassosee, genau. Und erlebt da so, so viele Abenteuer. Das macht einfach Spaß. Und obendrein, da haben wir es wieder, bekommt man tatsächlich allerhand Wissen vermittelt. Also ich wusste gar nicht, dass der sich dreimal sozusagen häutet.
Ja.
Und wie gelingt es ihm eigentlich an seinen Zielort zu schwimmen. Er kann sich auch auf Land, also am Land bewegen, nicht immer, aber ja, es ist ein Buch tatsächlich, was sowohl die jungen Lesenden, würde man sagen, so ab 5, ne, also 6, 7, ja, aber man kann schon mit den kleineren lesen, bis zu den Eltern kann man das gemeinsam genießen und durch dieses Papier schnuppern, weil das riecht wirklich toll, und diese hinreißenden Illustrationen genießen.
Absolut, und es sind zwei ganz tolle AutorInnen,
genau.
Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich, also wirklich ganz, ganz toll, auch sprachlich, und dann gibt's immer diese so Art Kästen, Schaukästen, wo dann nochmal so Fakten zum Aal stehen. Also man hat diese tolle, mitreißende, spannende Geschichte und erfährt wirklich sehr viel Fakten zum Thema Aale.
Ja,
also, ich wusste nicht, dass Aale mich so interessieren könnten.
Nee, ich auch nicht. Große, große Leseempfehlung und vielen Dank an den Mayrisch Verlag.
Ein toller Verlag.
Ja, ein Hamburger Unabhängiger.
Oh, ja, genau.
Was hast du jetzt als nächstes? Ah, da schleiche ich ja auch schon länger drum herum.
Ja, das ist was ganz Feines und vor allen Dingen ist es deswegen so fein, weil es nochmal wieder aufgelegt worden ist, dieses Buch. Es war nämlich schon weg. Es war schon vergriffen.
Echt?
Das gab es mal in der gebundenen Ausgabe bei, ist im Inselverlag erschienen, vor vielen Jahren, also ich weiß nicht, ob es 15 Jahre her ist mittlerweile. Geschrieben hat es Elena Poniatowska und das Buch heißt Frau des Windes. Das Leben der
Leonora Carrington, eine Malerin. Und ich weiß noch, als ich das damals angefangen habe zu lesen und bei den ersten Sätzen, nach dem ersten Absatz schon wusste, das ist mein Buch. Es fängt so unfassbar wunderschön an. Und man weiß, dass man was ganz Besonderes in den Händen hält, weil es eben wirklich um ein ganz besonderes Frauenleben geht.
Warte mal, Sarah, kannst du gerade nochmal den Titel nennen? Ich glaube, wir hatten gerade so ein kleines technisches Problem, deswegen habe ich dir das Mikro von mir in die Hand gedrückt.
Natürlich, und zwar ist das Frau des Windes, das Leben der Leonora Carrington von Elena Poniatowska, gibt es als Taschenbuch im Unionsverlag, worüber ich, wie gesagt, sehr, sehr glücklich bin. Das ist eine Romanbiografie.
Also, oh, sowas finde ich ja auch. Ach.
Absolut, da haben wir es auch nochmal. Also das zeichnet unsere Bücher heute wirklich aus.
Ja.
Die Elena Poniatowska hat unglaublich fundiert recherchiert und das Tolle, sie hat mit der Künstlerin selber gesprochen. Also die beiden kannten sich. Und das ist natürlich das Allerfeinste, wenn man dann wirklich weiß, okay, das, was ich lese, ist wirklich wirklich verbrieft. Mhm. Also Leonora Carrington ist geboren 1917 in Lancashire in England, in so ein wunderschönes Herrenhaus und wusste schon als kleines Mädchen, also als kleines Kind, dass sie Künstlerin werden möchte. Sie hat als Kind lange Zeit gedacht, sie ist ein Pferd. Und hat so tatsächlich auch ihre Umgebung wahrgenommen und hat auch kein Hehl draus gemacht, ein Pferd zu sein, auch wenn andere zugegen waren. Hat ganz früh angefangen zu malen, absolut nicht zum Gefallen ihrer Eltern. Die hatten sich für ihre Tochter was ganz anderes vorgestellt. Und sie wird den Surrealisten zugeschrieben. Sie geht dann als junge Frau nach Paris, wo sie Max Ernst trifft, der zu dem Zeitpunkt 36 Jahre älter ist als sie. Und die beiden beginnen eine Beziehung miteinander. Und das ist auch was, was die Künstlerin zeitlebens wirklich umgetrieben hat, dass viele sie wirklich reduziert haben als auf die Frau an der Seite von Max Ernst. Da ist sie wirklich ihr Leben lang gegen angegangen, gegen diese Wahrnehmung und Rezeption. Sie ist eine unglaublich talentierte, sehr besondere Künstlerin. Und sie wird dann in die Kunstwelt eingeführt, ne, von Paris. Sie trifft Miro, Dali, Picasso. Sie trifft, ist mit Max Ernst unterwegs in den illustresten Kreisen, trifft dann das erste Mal auch auf Frida Kahlo. Die beiden beginnen eine Freundschaft. Und ist dann schlussendlich, zieht sie auch nach Mexiko, nach ihrem sehr turbulenten Leben, wo sie auch viele verschiedene Stationen hat, und lebt dann dort und schafft da auch ihre Kunst bis zum Schluss. Sie stirbt 2011 in Mexiko-Stadt. Und es ist wirklich eine wahre Freude, ein wahres Feuerwerk, dieses Buch. Es ist so lebendig, so intensiv, so bunt. Du meinst wirklich, die Bilder vor deinen Augen zu sehen, die Farben werden lebendig. Die Elena Poniatowska, die selber eine ganz wunderbare Autorin ist, ich habe mal ganz, ganz tolle Kurzgeschichten von ihr gelesen, die leider vergriffen sind. Die ist 1932 geboren, auch in Mexiko, die Autorin.
Schöner und Zufall.
Total. Und lebt auch noch. Und das Schöne ist, ich sehe die ganze Zeit hier deine wunderschöne Frida Kahlo-Tasche.
Ach,
ja. Und das passt einfach so wunderbar gerade.
Viele Grüße an die Flo.
Genau. Also es ist ein wirklich tolles Buch. Du lernst wahnsinnig viel. Du hast einen ganz wunderbaren Zugang zu einer Künstlerin, die es zu entdecken gilt. Oh. Man kann sich ja schon im Netz, wenn man Leonora Carrington eingibt, einfach wirklich viele tolle Bilder anschauen.
Großartig.
Also Frau des Windes, eine unbedingte Leseempfehlung. Oh,
fantastisch. Und bei so Kunst muss ich auch gleich an unser Must-Read des Monats denken.
Oh ja, stimmt.
Jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel.
Das ist diese Geschichte, die Frau in den Lofoten.
Genau, ne? Ja. Und da erzählt nämlich die Autorin Van der Linden, heißt sie mit Nachnamen. Ich glaube, sie heißt Sophie Van der Linden. Erzählt nämlich auch eine Biografie über eine Künstlerin, die hierzulande auch gar nicht so bekannt ist. Und ich habe mich gestern noch mit Franco und Katja noch darüber unterhalten und gedacht, wow, was für eine schöne Geschichte oder wie toll ist es, dass wir aus Büchern eben so viel lernen können.
Absolut.
Und, ne, ohne, absolut, dass wir es merken und dass man diesen Persönlichkeiten auch nochmal Raum gibt.
Unbedingt.
So, jetzt habe ich weniger Kunst. Ja, das ist Noch 5 Tage von Helena Falke, erschienen bei Surkamp in der Thomas-Würthier-Krimi-Bibliothek. Da bin ich ja immer totales Fangirl. Und Frank hat es auch mit großer Begeisterung gelesen, weil es ist auch mal wirklich ein ganz, ganz anderer Thriller. Es geht um eine Sterneköchin und immer wenn es ums Essen geht, bin ich ja ganz vorne dabei. Die hat ein sehr wohlhabendes Unternehmerpaar und die Familie immer bekocht und lebt und arbeitet in Davos. Und jetzt zu Silvester ist aber das Essen vergiftet gewesen. Mit vergiftet, verstrahlt. Das heißt, das Paar, also die ganze Familie ist tot. Und die Köchin, die Liz Kastrop, ich habe auch mal überlegt, Kastrop, da klingelt doch irgendwas bei dir. Ja, es gibt Parallelen zum Zauberberg. hat sie sich, glaube ich, mit zu eigen gemacht. Und genau, und die Liz überlebt, weiß aber, dass sie nur noch 5 Tage zu leben hat. So, und in diesen 5 Tagen versucht sie tatsächlich, diesen Fall aufzuklären. Sie ist natürlich gehandicapt, dadurch, dass ihr Körper verstrahlt ist, lässt ihre Kraft nach. Sie hat dort in dem Krankenhaus, in dem sie ist, hat sie eine Krankenschwester, Esma heißt sie, die sich ihr auch wirklich sehr, ja, die ihr zugetan ist und auch zuarbeitet. Und außerdem hat sie noch eine 12-jährige Tochter, also die Liz, und möchte natürlich auch, dass es der Tochter nach ihrem Dahinscheiden gut geht und gibt eine Option. Und die wäre tatsächlich die Adoption, also dass jemand, also ein guter Bekannter und Freund zusammen mit seinem Partner, dass sie das Mädchen dann adoptieren. Aber der ist aber erstmal auch im Fokus der Verdächtigen. Also Liz ist diejenige, die von der Polizei verdächtigt wird. Natürlich, sie hat gekocht und kannte die. Und sie weiß aber, sie war es nicht. Und nun versucht sie quasi herauszufinden, wer es ist gewesen, und erzählt parallel auch ihr Leben mit der Familie, ihr Leben als Köchin. Und da sind noch 2, 3 andere Figuren. Da wird man so ein bisschen skeptisch und denkt, könnte der das gewesen sein? Dieses Buch ist tatsächlich auch so geplottet, dass es sehr atemlos macht. Also man zählt die 5 Tage runter, 5, 4, 3, 2, und es kommt zum großen Showdown, und großartig. Also es ist stilistisch sehr toll. Die Autorin schreibt unter einem Synonym, hat wohl auch andere Bücher geschrieben. Und das ist aber offenbar jetzt ihr Krimi-Debüt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses in der neuen Krimi-Bestenliste finden werden.
Das also, klingt nach so einem Wettlauf gegen die Zeit.
Genau so ist das. Und natürlich auch für alle Schlemmerkatzen da draußen, weil es wird ja auch herrlich gut gekocht und gegessen. Also es ist auch für solche gut geeignet, die eigentlich keine Krimis oder Thriller lesen, die so blutig sind oder so, oder gerade in der Lesekrise stecken.
Toll.
Ja, guck mal, da sieht aus wie der Zauberberg. Ne?
Absolut. Wirklich auch wieder ein sehr gelungenes Cover, möchte ich sagen.
Ja, vielen Dank. So, was heißt, das ist auch, das habe ich mir jetzt als elektronisches Leseexemplar besorgt, weil du davon so vorgeschwärmt hast.
Ja, speaking of Spannung, speaking of Lesekrise, unbedingt empfehlenswert, auch wenn man sich nicht drin befindet natürlich. Auf Englisch heißt das Buch London Falling. Geschrieben hat es Patrick Redden Keefe, ein Investigativjournalist, der auch schon über den Nordirland-Konflikt ein ganz tolles Buch geschrieben hat und über die Opioidkrise in den USA. Ich hatte was drüber gelesen, ich weiß nicht, ob es im Guardian war wahrscheinlich, und habe gedacht, oh, das hört sich wirklich wahnsinnig interessant an. Und das ist es auch. So, es geht los. Die Kamera des MI6-Gebäudes in London nimmt eines Nachts oder früh morgens, es ist ungefähr 2.23 Uhr, etwas auf. Und zwar, in einem entfernt gegenüberliegenden Gebäude tritt eine Figur auf einen Balkon. Es ist zu sehen, dass es ein Mann ist. Der geht erstmal in die linke Ecke des Balkons, dann in die rechte. Das ist ein recht langer Balkon, stellt sich dann in die Mitte und dann sieht man die Figur fallen oder springen.
Heftig.
Und zwar in die Themse.
Wahnsinn, okay. Da kriege ich ja so schon Gänsehaut.
Absolut. Und das ist der Auftakt dieses Buches. Es ist tatsächlich so geschehen, 2019. Die Figur, der Mann auf dem Balkon, ist Zachary Brettler. Und wir wissen nicht, ob er gesprungen ist oder gestoßen wurde. Tage später wird seine Leiche am Ufer der Themse angespült, und dann dauert es noch einmal Tage, bis er überhaupt identifiziert werden kann, weil er nichts bei sich hatte. Bis dahin haben seine Eltern ihn als vermisst gemeldet und erfahren nun davon, dass er gefunden wurde. Und dann geht die Geschichte so richtig los. Sie treffen sich mit einem Mann, der eigentlich mit 2 Männern, die in der Nacht, als es geschehen ist, mit ihrem Sohn zusammen waren. Und was sie lernen, erschüttert sie bis ins Mark.
Denn ihr Sohn, Zack, hat erzählt, er sei nicht der Sohn britischer Eltern mit jüdischen Vorfahren, er sei der Sohn eines steinreichen Oligarchen und heißt Zack Ismailov. Seit seiner eigentlich frühen Jugend wollte er berühmt werden, wollte er viel Geld haben und waren ihm seine Lebensumstände eigentlich so ein bisschen zu klein. Und so hat er angefangen, sich so eine Persona zuzulegen. Er hat also erzählt, sein Vater sei eben stinkreich und er könne im Prinzip über das Geld frei verfügen und würde gerne in diverse Projekte investieren. Und diese zwei Männer, die in der Todesnacht mit ihm zusammen waren, nehmen ihn beim Wort. Dass das nicht gut oder nicht lange gut gehen kann, das kann man, finde ich, irgendwie vorhersehen. Das ist die Geschichte, also das Gerüst im Prinzip. Und dann geht es so richtig ins Eingemachte. Also der Autor, auch da haben wir wieder ein Buch, Mensch, Simone, wie haben wir das denn gemacht? Wir haben es überhaupt nicht abgesprochen.
Nein! Wahnsinn.
Es wird sich angeguckt, wie kamen überhaupt die Oligarchen nach London? Wie ist das überhaupt passiert? Ne? Weil, ich meine, das ist wirklich so. Also du kriegst nochmal so einen ganz anderen Einblick in diese Stadt. Ich liebe London, so wie ich sie bisher kennengelernt habe, diese Stadt. Aber diese andere Seite kenne ich natürlich ganz und gar nicht. Und das ist erschreckend. Das läuft mir kalt den Rücken runter beim Lesen. Und die fragen uns wirklich im Laufe dieses Buches, das kann ja nicht sein, dass diese beiden Männer, der eine wird Indian Dave genannt, Virinder Sharma, der wirklich ein Krimineller ist, und zwar einer der übelsten Sorte, und ein anderer, ein Geschäftsmann, Akbar Shamji, der selber notorischer Lügner ist, dass die eben nichts Gutes mit diesem jungen Mann vorhatten, aber es kann nicht bewiesen werden. Und jetzt erleben wir diese Geschichte natürlich, die Hölle für die Eltern, Zack hat noch einen Bruder, wie sie wirklich versuchen rauszufinden, was sich zugetragen hat in dieser Suite dieses Luxusgebäudes. Warum war Zack überhaupt da? Wie kam der da rein? Was waren die letzten Momente? Er hatte zum Beispiel einen gebrochenen Kiefer, als er am Ufer der Themse angespült wurde. Ach, woher hat er diesen gebrochenen Kiefer? Vom Fallen oder hat er ihn sich schon vor dem Fall zugezogen? Auf jeden Fall ist das wahnsinnig spannend. Es ist wie so ein Puzzle, was sich nach und nach zusammensetzt. Und es ist alles komplett verbrieft. Also die Eltern haben von Anfang an all ihre Gespräche, die sie auch untereinander zum Tod ihres Sohnes hatten, haben sie aufgezeichnet. Das heißt, dieser Investigativjournalist konnte wirklich aus den Vollen schöpfen. Wir sind auch zu einem Zeitpunkt mit im Gerichtssaal. Auch da ist wirklich alles aufgezeichnet worden und er konnte das wirklich wiedergeben. Also ein unglaublich faszinierendes Buch, ein erschreckendes Buch, ein interessantes Buch. Ich habe wirklich sehr viel gelernt. Und ja, also für alle, die es gern spannend haben, die gerne London nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen möchten, das nennt sich... Ich glaube, wir würden das, es ist ja kein richtiges Sachbuch in dem Sinne, es ist ja kein bisschen trocken. Es ist
ein erzählendes Sachbuch.
Ganz genau, ein erzählendes Sachbuch im allerbesten Sinn.
Das jetzt auch im Hansa Verlag erscheint.
Ganz genau, da sagst du was, und zwar diesen Monat kommt es noch raus unter dem Titel Der Sohn des Oligarchen. Bitte, bitte lesen.
Ja, wir werden es auf jeden Fall vorrätig haben. Und ich habe schon die ersten Seiten da angefangen und habe schon viel über London erfahren, also ganz, ganz toll. Danke für den Tipp.
Ja, natürlich gerne. Und jetzt bin ich gespannt auf das letzte Buch unseres
Podcasts. Unserem geschätzten März-Verlag, der auch ausgezeichnet worden ist mit dem Verlagspreis. Und zwar ist es ein Debüt, Wassermann von Lukas Hoffmann. Das hat ein Buch, das hat zwei Seiten sozusagen. Einmal mit dem Umschlag, und wenn man das abmacht, sieht es ganz fantastisch auch aus. Es ist blau.
Sowas liebe ich,
mit so Wellen. Und dieses Buch hat nicht allein zu mir gefunden, sondern es wurde mir zugetragen von unserem lieben Bodo Föhr.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Und das ist eigentlich könnte man sagen, es ist ein Coming-of-Age-Roman, aber es ist viel mehr als das. Denn die Ich-Stimme heißt auch Luke und wahrscheinlich ist auch sehr viel hier autofiktional. Denn Lukas hat hier die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der, so sagt man heute auf neu Englisch-Deutsch, ziemlich lost ist. Er hat es nicht einfach. Seine Mutter liegt im Krankenhaus, hat Krebs und er selber hat sich jetzt in Spanien für ein Auslandssemester beworben, hat es bekommen, ist nach Barcelona gegangen. Sein bester Freund, der ist depressiv, also auch schwierig, aber auch ein sehr, sehr enger Verbündeter. Und als Luke eben in Barcelona ankommt, bei der Auftaktveranstaltung an der Uni, wird er auf ein Mädchen aufmerksam, aber nur so am Rande und trifft sie später wieder, denn er teilt sich mit ihr eine Wohnung. Das ist eine WG-Mitbewohnerin, das ist Olivia oder Olive oder ich weiß nicht, wie ich sie jetzt nennen soll. Naja, aus England. Und stellt sich heraus, dass sie für eine Organisation eben auch arbeitet, sprich, wir sind zu Zeiten des Unabhängigkeitskriegs war es ja nicht, aber die Unruhen bezogen auf Katalanien. Und die ganze Stadt ist irgendwie in Aufruhr. Es gibt viel Gewalt und unser junger Held hat erstmal eine kleine Affäre mit dieser neuen Frau, aber es wird ihm dann irgendwie zu heiß und er büxt aus. Zwischenzeitlich ist Kurt auch nach Barcelona gekommen und sie fahren erstmal nach Portugal. Und man erlebt quasi diesen Jungen ständig auf der Flucht vor sich selbst, könnte man sagen, der auch immer wieder eingeholt wird mit den Ereignissen aus der Heimat, mit seiner Mutter. Und für mich ist das ein sehr, sehr, sehr ruhig erzähltes Buch, also was nicht Knalleffekte hat, aber genau deshalb diesen ganz besonderen Reiz hat. Es hat eine Tiefe, es hat auch wunderschöne Stellen. Ich habe auch für dich was markiert, du siehst, habe hier wieder einige Zettelchen drin. Und ich wollte dir hier was draus vorlesen. Mal gucken, ob ich so schnell hinbekomme. Genau, da habe ich nämlich sofort an dich gedacht. Und zwar geht es um Bücher. Olive sitzt mir gegenüber. Sie liest einen Roman von Sadie Smith.
Oh.
Siehst du? Immer wieder werfen wir uns Blicke zu, wenn der andere gerade nicht hinsieht. Kennst du das? Wenn du ein Buch liest, das zufällig genau zu deiner Lebenssituation passt? Ja. So eine Kraft entwickeln nur ganz wenige Bücher.
Oh, wie schön.
Ja, und davon gibt's viele, viele Sätze. Also es ist ganz wohl bedacht erzählt und der Autor hat ja auch sehr viele Jahre investiert. Ich glaube 8 Jahre.
Oh.
Ja. Ich habe viele Fragen auch nochmal zum Entstehungsprozess, zu einzelnen Szenen und ich freue mich, dass er morgen zum Coffee Talk kommt.
Ja. Oh, wie schön.
Ja, also es ist ein Buch, was bleibt bei mir auch und tatsächlich denke ich, dass wir von Lukas Hoffmann noch mehr lesen werden. Ich hoffe es zumindest.
Du sagst ja, das ist ein Coming-of-Age-Roman auch, unter anderem. Ab welchem Alter, denkst du, könnte man das empfehlen?
Ja, es gibt da auch sehr heiße Sexszenen, wobei die Jugendlichen von heute sind ja eigentlich, ich würde mal sagen, so ab 17, 18 kann man das lesen. Ja,
sehr gut.
Also auch eine schöne, schöne Grundstimmung. Also das mag ich, so dieses schwebende, leicht melancholische, schon philosophisch angehaucht an manchen Stellen. Wow. Also es ist wirklich, ja, vielen Dank.
It has it all.
Yes. Ja, dann sind wir auch schon am Ende.
Wir haben viel erzählt heute.
Ja, das stimmt.
Das musste aber auch sein bei unseren tollen Büchern.
Ne? Finde ich auch.
Vielen Dank fürs Lauschen.
Fürs Dranbleiben. Und wir haben geguckt, wir sehen uns wieder. Das heißt, wir sehen uns hier im Laden.
Wir hören uns wieder.
Am 7. Juni.
Genau.
Und wünschen bis dahin eine gute Zeit.
Vielen Dank, Simone.
Danke dir, liebe Seth.
Und
bis bald.
Tschüss. Tschüss.